Hallo, willkommen zum Lovecast. Ich bin das Du und wie immer dabei der Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Pascal, bevor wir vorbildlicherweise zu unserem heutigen Film kommen, besprechen wir erst nochmal den letzten Hatecast. Das war ja Friedhof der Kuscheltiere. Die erste Verfilmung aus den 80ern. Manöverkritik, was hast du zu sagen zu unserem letzten Hatecast?
War gut. Ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht mehr im Kopf.
Ja. Ja, ich habe ihn nochmal.
Ich kann mich nur daran erinnern, nee, der war sehr gut, weil er zwei Soundeffekte hatte. Die haben Geschichte geschrieben, die haben Podcast-Geschichte geschrieben.
Ja, die pascalische Podcast-Historie aber nur, oder?
Ja, wer weiß. Okay. Auf jeden Fall die Movie-Break-Historie.
Ja, da schreiben wir sowieso jedes Mal Geschichte. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute mit diesem Lovecast Geschichte schreiben werden, aber man braucht ja auch manchmal so Episoden, die einfach nur da sind.
Ah, das werden die Leute erst in 20 Jahren verstehen, wie visionär dieser Podcast hier eigentlich ist.
Ja, da glaube ich, hast du recht. Gut, dann wollen wir mal zu den Kommentaren vom letzten Hatecast kommen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir zu diesem Cast nicht so viele Kommentare bekommen werden.
Naja, ein, zwei.
Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ich würde sagen, Pascal first.
Okay, alles klar. Dann fange ich mal an mit einem ordentlichen Wälzer von unserem Lieblingsuser JackoXL. Grüße gehen raus. Okay. Die erste Geschichte, die ich von Stephen King lesen durfte, darf wörtlich genommen werden. Ich war in der 4. oder 5. Klasse, also so um 9 oder 10 Jahre alt, hatte gerade Filme wie Halloween von Carpenter, Nightmare on Elm Street von Craven, VHS, Privatfernsehen Uncut, einer älteren Schwester mit kopierten Videothekenware und Eltern ohne Plan von den Möglichkeiten einer Aufnahmefunktion sei Dank oder ähnliches inhaliert und meine Mutter hatte dieses markante Buch im Regal. Auf dem Cover einfach eine schwarze Katze mit leuchtenden Augen. Ich habe sie gefragt, ob ich das lesen darf. Sie, Grundschullehrerin, hat sich nur gefreut, dass ich aktiv ein Buch lesen will. Nach eigener Aussage hat sie gedacht, ich würde das eh schnell weglegen. Habe es verschlungen, war wirklich leicht verstört, aber es hat mich geprägt. Und rückwirkend würde ich sagen, nicht negativ. Darüber sollen Fachleute urteilen. Friedhof der Kuscheltiere ist aber nicht nur deswegen eine der besten Arbeiten von Stephen King. Es erklärt nur meine persönliche Stellung zu ihr. Unabhängig davon konzentriert es seine großen Qualitäten auf den Punkt. Es ist eine grundsätzlich recht schlichte, aber wahnsinnig durchdachte Geschichte über Verlust, Urängste, Leid und deren fatalistische Eskalation. Das Verschwinden von Vernunft, weil man sich nicht eingestehen will, dass kontrollierte Trauer besser sein kann als eine vorgetäuschte Illusion. Es ist greifbar verständlich, aber trotzdem will man dem Protagonisten ab dem Point of No Return nur noch Ohrfeigen und anketten, weil man ihn ins eigene Verderben torkeln sieht. Und King weiß das. Was die erste Verfilmung nicht entsprechend umsetzt. Es ist dieses unaufhaltsame Grauen entsprechend und im Detail beinahe kriechend darzustellen. Sie fuchtelt an Fixpunkten herum, interpretiert aber nicht die Wirkung hinein. Das Buch ist eine verstörende Enzyklopädie über den Tod und der allgegenwärtigen, aber grundsätzlich falschen Angst vor dem natürlich Unbekannten, antwortet darauf mit dem grausamen Gegenentwurf. Der Film ist nur eine hohle Bebilderung dessen. Und King verunstaltet mal wieder unabsichtlich sein eigenes Buch, weil er das Medium nicht versteht. Das ist verwirrend und ernüchternd zugleich. Sobald Stephen King an einem Film aktiv mitmischt, ist das Käse, obgleich niemand den modernen Horror so positiv und bewegend beeinflusst hat, wie sein kreativer Geist. Er beherrscht weder die Narration eines Drehbuchs noch die Wirkung eines Films. Das Buch ist zwischen 9 und 10, der Film eine gnädige 4, obwohl sie sich oberflächlich sehr ähnlich sind, aber auf emotionaler Ebene markant aneinander vorbeireden. Ja.
War's das schon?
Das war's schon.
Ja, also vielen Dank. Ich mich würde sehr interessieren, was es sonst noch Schönes aus Jackos Kindheit zu erzählen gibt.
Wenn ich ehrlich bin. Ja, da sind Leichen begraben.
Ich glaube, ich auch, ja. Ja, vielen Dank, Jacko. Ich bin dran mit einem ebenfalls nicht gerade kurzen Kommentar, aber dafür ist er bekannt, von unserem Lieblingsuser Ding Dong. Mhm. Mal wieder ein Dank meinerseits für die leider etwas kurze Unterhaltung auf dem Weg zur Arbeit. Witzigerweise habe ich den Film ebenfalls im Alter von 13 bis 15 im Galeria Kaufhof oder Karstadt geholt bekommen. Der Stand da fröhlich neben Freitag der 13. Teil 7 und 8 und wurde mit ihm zusammen von Mama oder Papa gekauft. Fand den eigentlich immer ganz nett. Wobei ich die letzte Sichtung mit 18, 19 gewesen sein dürfte. Hätte ja jetzt schon eine Blu-ray, hätte ich glatt einen Rewatch gestartet. Da der schlecht gealtert sein soll oder gar billig wirken soll, glaube ich gerne. Der hat damals schon alles andere als neu ausgesehen. Für mich macht das aber irgendwie auch etwas von seinem Charme aus. Wobei ich echt nicht weiß, ob der von mir nochmal 7 Punkte kriegen würde. Aber bei mir kriegen echt recht viele Filme beim Rewatch weniger Punkte als zuvor. Von daher, tiefer als 6 Punkte würde ich aber definitiv nicht rutschen. Muss sagen, dass ich die Buchvorlage nie gelesen habe. Waren mir zu viele Seiten und ich bin jetzt auch dann doch weniger der Leser. Denke, es hilft, wie in den meisten Fällen, wenn man die Buchvorlage nicht kennt. Die Sounduntermalung beim Vorlesen fand ich top. Aber die Stimme des Vorlesers, weiß nicht, wer es war, Pascal, an der Redaktion, war definitiv nicht düster genug, um die Betonung war irgendwie auch zu hell und nicht bedrohlich genug. Da muss man noch mal üben. Oh, jetzt. Kommst in den Kerker. Die Ankreidung der selbstverkauften Gewalt kann ich nicht verstehen. Solange ein Film inhaltlich wenigstens okay ist, gibt es von mir auch für selbstverkaufte Gewalt Bonuspunkte. Ja, Gorbauer, ich weiß. Aber wer kann, der kann. Und nur die Harten kommen in den Garten. Der Ramones-Song ist natürlich top. Auch wenn ich ansonsten mit den Ramones nichts anfangen kann. Und ich fand den als Outro überraschend geil und so gar nicht störend. Auch wenn es natürlich von der Stimmung her weniger passt. Aber ich fand den Kontrast irgendwie toll. Ansonsten kann ich die Kritik nicht viel entgegensetzen. Ich kann die Punkte verstehen, nur stören sie mich persönlich halt einfach nicht. Ich fand die leichte Schmuddeloptik irgendwie immer passend. Ansonsten danke ich für das goldene Ich. PS, bester Witz des Podcasts war die Frage, wie der postpubertäre Pascal den Film findet. Als ob der schon aus der Pubertät raus wäre. Das steckt doch mittendrin. Ja gut, da hast du recht, ja.
Also, mal ganz ehrlich hier, ne? Das ist ja ein Text, der im Kern nur gegen mich schießt, ne?
Ach, ich fand, das wäre so ein großes.
Und außenrum so ein paar. Nee, also entschuldige mal, also. Naja, okay, wir sprechen uns noch, ne? Wir sprechen uns noch. Ich mache jetzt mal weiter.
Ja.
Ich sag da nichts mehr zu. Filmkritiker, unser Lieblingsuser Filmkritiker natürlich, der meint es wieder sehr gut mit uns. Mhm. Sehr, sehr gut. Denn er hat einfach nur geschrieben: Ihr hasst Filme, die man liebt, und liebt Filme, die man hasst. Ja. Das war eine gute Aussage.
Wäre fast der Golden Ding noch wert, würde ich sagen. Fast.
Ja, fast. Aber macht auf jeden Fall seinem Profilnamen große Ehre, so eine Aussage.
Ja.
Filmkritiker durch und durch. Aber der Goldene Ding Dong geht heute an Jacko, oder?
Naja, ich möchte dir nicht zumuten, dass jetzt Ding Dong zum dritten Mal den Preis verleihst, vor allem,
weil er so hart angegangen
hat. Ja?
Ich finde auch, Jacko hat das wirklich, wirklich gut beschrieben.
Ja, und Jacko hat auch viel von sich preisgegeben. Ja?
Selbst schuld.
Ja, also wir haben hier, also der eine ist ein Gorbauer, Hauptsache Gewalt, ja, und der andere hat eine Mutter, die Grundschullehrerin ist, die gesagt hat, ja, lies als Kind ruhig Stephen King, macht, ist gut, Hauptsache du liest. ja, komm, goldener Ding-Dong an Jacko, klare Sache.
Ja, sehr schön.
Ja, sehr schön, gut. Damit haben wir unsere Vorbildfunktion erfüllt. Und kommen zum heutigen Film und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das ist kein Film, über den viele Leute gesprochen haben, als er rauskam und über den auch weiterhin nicht viele Leute sprechen werden. Und zwar Vorbilder. Pascal.
Was? Vorbilder?
Ja. Ich habe jetzt sogar ein bisschen Schiss vor der Frage, die jetzt kommt, aber sie muss halt immer am Anfang kommen. Pascal, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen, wenn du dich noch daran erinnern kannst? Und wie wirkt er damals auf dich?
Warum hast du davor Schiss?
Naja, aber ich glaube, Vorbilder ist halt nicht so was, ist nicht so prominent, nicht so bekannt. Also ich muss dann auch überlegen, wann habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich kann da jetzt auch keine
große. Ich weiß es ganz genau.
Oh, okay, dann bitte.
Ich war nämlich in meiner Jugendzeit.
Also gestern. Quasi gestern.
Sehr großer Fan von American Pie. Und eines der Aushängeschilder der Reihe ist natürlich Stifler. Und der wird gespielt von Sean William Scott. Und Sean William Scott hat auch eine der Hauptrollen in Vorbilder übernommen. Und dann bin ich irgendwann, ich weiß nicht, durch die Fernsehzeitung, wo der Film im Kinoprogramm beworben wurde, auf den Film gestoßen und habe dann gewartet, bis der auf DVD draußen war und habe mir den dann direkt geholt. Und das muss, keine Ahnung, wann war das wohl?
Also er kam Ende Februar 2009 in die deutschen Kinos, also kann es wahrscheinlich Ende 2009
gewesen. Ja, 2009, 2010, so genau. Und da habe ich ihn mir direkt geholt und war sehr angetan.
Okay. Ja. Ich habe ihn, war damals Kunde vor so einer Online-Videothek, also sowas wie das amerikanische Netflix, wo die halt eben wirklich dir Discs zugeschickt haben. Und da hatte ich immer so eine Wunschliste, mir wurden jede Woche irgendwie 4 Filme zugeschickt.
Ich erinnere mich.
Ja, und auf dieser Liste war halt eben auch Vorbilder. Mhm. Und ich kenne die American Pie Filme auch. Ich mag sie nicht. Es ist nicht meine Art von Film. Ich finde auch Stifler ganz, ganz furchtbar, aber ich mag den Darsteller.
Mhm.
Also ich gucke mir gerne Filme mit Sean William Scott an. Die meisten mag ich wirklich, bis auf jetzt American Pie. Und der spielt halt eben mit. Und noch so ein gewisser Paul Rudd. Den kennt man jetzt als, glaube ich, Ameisenmann aus dem DC Extended Universe, glaube ich, ist das.
Sagt mir nichts, aber okay.
Ja, mir auch nicht. Kommt, glaube ich, in 2-3 Wochen irgendwie so ein Avengers Startgame oder ist ja egal. Ja, und hab mir den da halt eben ausgeliehen, hab den geguckt, keine Ahnung wann, keine Ahnung wie, also auf DVD wahrscheinlich, und fand den sehr amüsant. Und dann habe ich den Film paar Jahre später nachts irgendeinem Dritten gesehen, was mich verwundert hat, warum so eine Komödie, so eine amerikanische, das erste Mal irgendwie abends oder nachts um 23:30 irgendwie im NDR oder WDR läuft und nicht auf Pro7 oder Sat1. Ja. Und da fand ich ihn auch ganz nett. Und jetzt habe ich ihn mir heute nochmal angeguckt, zur Vorbereitung. Das Risiko war groß, dass ich ihn nicht mehr so gut fand. Vielleicht hätte ich den Podcast abbrechen müssen, was anderes nehmen.
Ja.
Aber tatsächlich, ich finde, das kann ich vorweg sagen, es ist kein sehr, sehr guter Film.
Nein.
Aber es ist ein netter Film, ein sehr charmanter Film.
Kann man lieb haben.
Kann man lieb haben. Muss man nicht, kann man.
Ja, so ist es, ja. Ich habe den unzählige Male damals gesehen. Ich habe auch jetzt, als ich ihn, ich glaube, am Donnerstag, also vor ein paar Tagen, wieder gesehen habe, habe ich auch gemerkt, dass ich da echt Passagen noch mitsprechen konnte.
Gut, dann kannst du unseren Zuhörern ja vielleicht mal erzählen, worum geht's in der Vorbild eigentlich?
Gute Frage.
Da sind so zwei Dösköppe.
Nee, es geht um zwei Energy Drink Promoter, die an Schulen fahren und dort Energy Drinks verteilen. Und ja,
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber hast du dich auch gefragt, welche Grundschule lässt das zu, dass Leute da Energy-Werbung machen? Wer hat die Leitung von diesen Grundschulen? Jackos Mutter?
ja, tatsächlich.
Grüße gehen raus.
Jedenfalls, einer von den beiden, der Danny, gespielt von Paul Rudd, ist in so einer Lebenskrise, der hasst seinen Job, hat Beziehungsprobleme und hat dann irgendwann an einem Tag, wo er wieder an Schulen ist, mal so ein Ausraster und schrottet das dieses Firmenauto, was so ein riesiger Minotaurus ist, weil ich glaube, der Energy Drink heißt auch irgendwie Minotaurus.
Ja,
Minotaurus. Und dann werden sie zu 150 Sozialstunden verdonnert und müssen die in so einer Einrichtung für Problemkinder.
Ja, für Kinder ohne Freunde halt, kann man
ja
sagen.
Ja, also, genau. Und und da kriegen die beiden dann ein Kind zugeschoben.
Zugewiesen. Da kriegen die beiden ein Kind. Ende.
Ja, ein Kind zugewiesen, um das sie sich dann kümmern müssen. Und dadurch lernen die beiden dann auch so ein bisschen ihr eigenes Leben zu akzeptieren, kann man kurz zusammenfassen.
Ja, also jeder von den beiden bekommt ein Kind. Sean William Scott heißt glaube ich, Wheeler.
Ja.
Und ist so ein bisschen die nettere Version von Stifler.
Ja, der etwas umgänglichere Bruder, kann man sagen.
Genau. Also der achtet schon sehr auf Sex und weiß auch immer sofort, wenn irgendwie weibliche Brüste in der näheren Umgebung
sind.
Ja,
der ist schon notgeil.
Er ist schon notgeil, ja. Aber er ist halt dabei kein Arschloch.
Ja, genau.
Und der kümmert sich auch wirklich relativ ist gut um sein Pflegekind, sage ich mal. Und das ist ein kleiner Junge und ich sag's vorweg, boah, hab ich diesen Jungen gehasst. Boah, der ging mir so auf die Nerven. Wirklich. Also es gab wirklich Momente, wo ich dachte, boah, ich muss Pascal heute sagen, ey, es tut mir leid, aber ich kann da keinen Laufkreis drüber machen. Dieser Junge nervt mich so sehr, es geht einfach nicht. Irgendwann finde ich aber, ich weiß nicht, ob ich mich dran gewöhnt habe oder ob er sich von seinen Mechanismen so ein bisschen zurückentwickelt hat, ja, aber irgendwann ging's dann.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass der Junge so anstrengend ist, weil er einfach so ein Abwehrverhalten, ne? Und man merkt ja auch in der Zeit, in der Ronny heißt der Junge übrigens, in der sich Wheeler und Ronny dann immer vertrauter machen, dass der ja auch, der wird zwar nicht so wirklich hundertprozentig ruhiger, aber er wird halt angenehmer.
Ja, weil er auch mit Wheeler auch so einen Partner in Crime findet, ne?
Ja.
Denn obwohl,
die ergänzen sich ganz gut. Ja,
denn obwohl Ronny, also er hat die Körpergröße eines Vierjährigen, würde ich sagen.
Ja.
Und ist, glaube ich, wie alt ist der? 12?
Ja.
Ne? Aber er redet halt genau wie Wheeler ganz gerne über die weiblichen Geschlechtsmerkmale.
Mhm.
Deswegen vertragen die sich ganz gut. Ich muss aber gestehen, was mir am besten gefallen hat an Vorbilder, ist die Beziehung zwischen Paul Rudd und seinem Sprössling, der gespielt wird
Orgy.
Von Orgy, danke. Der gespielt wird von Christopher Mintz-Plasse, den kennt man unter anderem als Red Mist aus den Kick-Ass-Filmen.
Oder der ewige McLovin.
Genau, der Mann, der mit 65 wahrscheinlich immer noch aussehen wird, als wäre er 14.
Unfassbar,
genau. Und der spielt halt seine Paraderolle, nämlich die des Nerd.
Aber ja, voll spannend Nerd, also wirklich hundertprozentig.
Genau, das ist so die Art von Nerd, wo man denkt, wo sich selbst die Big Bang Theory Autoren denken so, nee, das ist zu Klischee.
kann man nicht bringen.
das ist zu viel Klischee. Lass uns noch ein paar rassistische Witze mit den Indern machen.
Ja, denn der Orgy, der ist so ein Anhänger von so mittelalterlichen Live-Action-Rollenspiel, bei dem es irgendwie um Ritter und um Feen und um irgendwelche Orks oder was weiß ich geht und um König. Es geht, glaube ich, darum, König zu werden. Ich glaube, das ist das Ziel. Und es gibt auch verschiedene, wie nennt man das denn nochmal, verschiedene Orden, wo die Menschen, wo die Spieler zugehören.
Ja.
Länder, genau. Und der Danny, gespielt von Paul Rudd, ist so einer, der, wie drücke ich das aus? Der, ich glaube, 10 von 10 angekotzt. Ja, 10 von 10 von seinem Leben angekotzt ist. Der alles hasst. Der morgens sich einen Kaffee bestellt und schon komplett am Ende ist danach. Wenn er diesen Kaffee bestellen muss. Ja, genau. Und der wird dann so, muss sich quasi auf diese Welt auch einlassen, auf diese Mittelalterwelt. Und ja. Man
und
merkt,
erkennt, ja. Und er erkennt ja dann auch, also er hat ja am Anfang ja auch nur so ein bisschen so, ja, böse Witze für diesen Orgy übrig, ja, und dann wechselt das schon irgendwie so ein bisschen in Mitleid, also er halt bemerkt so, wie halt seine familiäre Situation ist, da kommt dann so der Klassiker raus, so der böse Stiefvater.
Mhm. Wobei man da sagen muss, dass das auch jetzt nicht so extrem,
Nein, aber.
Der Stiefvater ist halt ein Spacko.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, der sich damit brüstet, dass er mit 14 irgendwie seine Cousine fast flachgelegt hätte. Oder.
Ja.
Ja. Und dann glaube ich, dass der trotz allem der Danny bemerkt, dass er und Orgy vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind.
Ja.
Weil die beide unzufrieden sind, aber Orgy halt was gefunden hat, womit er sich ausleben kann. Das ist halt eben dieses Rollenspiel.
Ja, so ein Ventil, ne? Um mal aus dem Alltag zu flüchten.
Ja. Das fand ich ganz schön. Es ist natürlich so von dieses typische, und jetzt kommt die Lehre des Films. Ja, das ist bei Vorbildern sehr deutlich zu sehen.
Ja.
Ne? Aber wie im ganzen Film ist das halt sehr charmant. Also selbst wenn der Film mal so typische Flachwitze über das Ficken. Wir sind ja explizit, deswegen
kommen wir. Ja, da kannst du ruhig Ficken raushauen, ist kein Ding.
Ich sag's noch einmal, Ficken.
Mhm.
Selbst da ist der Film unglaublich charmant, weil ich nie das Gefühl habe, dass der Film seine Figuren nicht leiden kann. Der hat die unglaublich gern.
Ja, der stellt die nicht bloß.
Ja.
Und der guckt auch nicht auf sie herab. Das muss man, das ist wahrscheinlich die große Stärke, warum dieser Film funktioniert.
Ja.
Weil die funktionieren, weil die Figuren glaubwürdig sind und weil der Film auch durchaus Interesse an ihnen hat.
Ja, das stimmt. Und es gibt, also der Film hat schon, der ist jetzt von der Komik nicht experimentell, will ich sagen, oder?
Nein.
Der wagt sich nichts Neues, ja.
Der hat auch jetzt auch keine Ultraschenkelklopfer oder so. Das ist so ein netter Schmunzler.
Ja.
Den schmunzelt man weg, den Film.
Ja, genau. Wobei, wo ich lachen musste, ist Jane Lynch, bekannt, glaube ich, aus Glee. Die ist so die Leiterin von diesem Kinder ohne Freunde Center. Ich nenne es einfach mal. Und die ist sehr lustig, finde ich, weil, wie soll ich sagen, die hat, also man lernt sie halt kennen, da macht sie so ein Video, und da sagt sie halt so, ja, ich war früher drogenabhängig, aber jetzt ist meine Droge, Leuten zu helfen. Und wir erfahren halt relativ zügig, dass das mit dem nicht mehr drogenabhängig nicht so stimmt.
Ja. Die ist, Jane Lynch, ne? Ja, genau, als Gail, glaube ich, Gail heißt sie. Ja, super, die ist super, stimmt, die ist echt super, mit ihrem Hotdog da, ne?
Ja. Verfolgen Sie mich? Nein, ich hätte Lust auf einen Bagel-Hotdog.
Woran erinnert sie das?
Ja. Ja.
Man könnte sagen, das ist ein Buddy-Movie, ne?
Es ist ein Buddy-Movie tatsächlich, aber es ist so ein Buddy-Movie, was, also normalerweise sind Buddy-Movies halt zwei coole Typen, ja, machen coole Sachen.
Ja, wobei, eigentlich ist ein Buddy-Movie ja so zwei Typen, die sich nicht riechen können, aber zusammenarbeiten müssen.
Das ist der erste Teil dann. Also bestes Beispiel ist Lethal Weapon, der erste Teil. Ne, weil man lernt sich kennen, dann ab dem zweiten Teil hast du diese Chemie etabliert und Vorbilder ist halt praktisch der zweite Teil, ohne dass es den ersten gab. Und es ist halt auch wirklich ganz, ganz schön, dass der Regisseur, der David Wayne, dieses zwanghaft auf cool getrimmte aus dem Film rauslässt.
Das stimmt.
Ja?
Das stimmt.
Das sind halt gute Freunde und Kumpel.
Ja. Ja, wobei, dieser Danny und Weeda, sind das Freunde?
Also das ist ja auch so dieser Prozess, den der Danny durchmacht. Es gibt diese eine Szene am Anfang, da sagt Weeda irgendwie, ja, das ist mein Kumpel Danny, und Danny sagt so, nee, wir sind nur Arbeitskollegen.
Ja, genau.
Wobei die aber die ganze Zeit schon so interagieren wie Freunde.
Ja.
Und das wird dann dem Danny auch zum Schluss klar.
Ja. Ja. Der Film, also im Prinzip ist der Film mal so ein Plädoyer auf Verantwortung übernehmen und die wichtigen Dinge im Leben erkennen und nicht an allem rummäkeln. Komm, du hast eine Freundin hier, guck doch mal. Und du hast Freunde, guck doch mal. Und dein Job, ja, ist scheiße, aber komm, zieh's durch.
Ja, wobei ich finde nicht, dass der Film dann zum Schluss dieses Pass aufmacht, nein, so alles super.
Nein, weil ich scherz. Aber es geht schon darum, so, guck mal, was du in deinem Leben hast und warum so. Und ne, du hast Freunde, du hast eine Freundin. Eigentlich hast du alles, was dich glücklich macht. Der Job spielt dann irgendwann gar keine Rolle mehr. Ist jetzt nicht so, dass der Film sagt, jetzt komm, akzeptier deinen Job, ey. Irgendwas musst du machen. Ja, so ist es jetzt nicht, aber.
Du hast diese eine Wahl, entweder akzeptierst du, gehst sterben. So ist der Film nicht, nee.
Nein. Was ich auch ganz ulkig fand, ist, der Film ist ja auch eine große Hommage an Kiss.
Ja, das stimmt allerdings. in einer sehr schönen Szene erklärt Weeda Ronnie den Text zu Love Gun.
Ja.
Und ich bin kein Kiss-Fan.
Ja.
Ich bin auch kein Kiss-Hater. Ich weiß, diese Band existiert. Ich weiß, sie gehört zu einem der größten Rock-Phänomene aller Zeiten. Aber für mich sind das nur alte Leute, die sich geschminkt haben.
Okay.
Und ich mag kein Karneval. So.
Okay.
Aber es ist sehr schön, wenn Weeda Ronnie einfach erklärt, was es mit diesem Song auf sich hat. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich habe es bedenken können, allein vom Titel her.
Ja.
Aber es ist was schön. Und es gibt halt zum Schluss gibt es halt so eine, ich nenne es mal epische Schlacht in diesem Rollenspiel-Universum da, wenn sie ja wirklich so mit Kiss-Make-up auftreten, weil sie ihr eigenes Land gründen, irgendwie Kisslandia oder so ähnlich.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Das ist schon ziemlich cool, doch.
Ja, das war wirklich Das hätte auch total peinlich sein können, ne?
Ja, also der Film ist stellenweise schon peinlich, aber er ist nicht aus einem komödiantischen Grund peinlich, sondern ist immer dann peinlich, wenn er halt wirklich versuchen will, dir zu zeigen, was eine Figur gerade durchmacht.
Wann ist es peinlich?
Kiss, meinst du jetzt?
Ach, Kiss? Nee, ich meine den Film, ob du den Film peinlich fandest.
Ach so, nee, ich fand, es gab gewisse Stellen, wo ich so ein bisschen Fremdscham schon gefühlt habe.
Okay, aber gezielter Fremdscham.
Genau, und die war ja, nicht komisch.
Ja, klar. Also, gezielte Fremdscham. Ja, okay, das ist ja okay. Ich dachte gerade, du findest den Film peinlich. Hör mal.
Nein. Es gibt andere Sachen, die finde ich peinlich. Ja,
ich auch.
Zum Beispiel Leute, die irgendwie was Gruseliges vorlesen, dann wird das noch unterlegt und dann haben die nicht die richtige Stimme dafür. Das ist peinlich.
Ja, ich auch. Und noch peinlicher finde ich Leute, die das kritisieren. Die sollen sie mal selber machen. Dann will ich mal hören, wie das klingt, ey. Ding Dong, hä?
Ja, gut. Zurück zur Vorbilder. Wie Bier.
Der war übrigens erst ab 16 freigegeben, ne?
Wirklich?
Ja, und ist dann, habe ich gelesen, 2011 auf FSK 12 runtergestuft worden.
Also wenn ich mir denke, dass alle Hangover-Filme eine 12er Freigabe bekommen haben ohne Probleme, ist das schon relativ...
Ja, okay. Es gibt Brüste, ich glaube dreimal nackte Brüste, aber ganz ehrlich.
Ja, weibliche Brüste sind auch ein sehr wichtiges, zentrales Thema in dem Film, muss man auch mal sagen.
Ja, aber da geizt der Film nicht, da gibt's was zu sehen.
Okay, jetzt weiß ich auch, warum du so scharf auf den Lovecast heute warst. Hätte mal sagen müssen, kommst du, lass mal über Brüste reden.
Ja. Aber ist doch
und,
so.
Ja, und wie findest du weibliche Brüste? Ach, solange es nicht die von eigenen Familie sind, ziemlich geil, doch, ja?
Okay. Ja.
Ja.
Brüste.
Ich wusste, das kommt zur Sprache.
Ja, das muss doch zur Sprache kommen. Bei der Brustfixierung von Wheeler und von Ronnie muss auch die Frage geklärt werden, ob es Brüste zu sehen gibt. Und ja, es gibt Brüste zu sehen.
Ja, also das ist aber...
Es gibt halt so. Auch den nackten Hintern von Sean William Scott zu sehen. Also so viel Zeit muss sein.
So viel Zeit muss sein, ja.
Ja.
Ja, nur habe ich aber das Gefühl, da hast du nicht auf Stadtbild gedrückt, oder?
Da natürlich.
Okay. Das ist sehr interessant.
Natürlich.
Ich hatte aber einfach das Gefühl, das wird so ein Laufkasten, den ich keiner anhört, weil sich nur für den Film interessiert, aber ich glaube, jetzt könnte das jetzt ändern.
Ja. Ja. Mir ist übrigens mal auch wieder aufgefallen, dass das die Phase von Sean William Scott ist, wo der echt gut in Form ist. Also der ist echt, also wirklich gut aufgepumpt.
Mhm.
Ich weiß ja, hat er das mal in einem Actionfilm genutzt?
Cop Out?
Okay, nein, das schon mal nicht. Goon,
aber der war, glaube ich, ein paar Jahre danach. Übrigens, der ist auch sehr empfehlenswert. Auch die Fortsetzung ist toll.
Ja, ich muss mal gucken, hat der schon... Doch, hat er. Diesen Bulletproof Monk.
Ach ja, ja.
Das
ja.
war glaube ich, sein einziger Actionfilm. Reinrassiger Actionfilm, oder?
Ja, aber es war auch
Fantasy. Nee, Welcome Comedy. To the Jungle, natürlich.
Ah, ja, stimmt. Ja. Auch, also ganz ehrlich, ich mag zwar seine American Pie Sachen nicht, aber ich überlege gerade, viele Filme mag ich von ihm.
Ja, aber Evolution, magst du den?
Nein.
Den finde ich auch ganz in Ordnung. Und Ein You kommt selten allein habe ich nie gesehen.
Ja, das ist auch besser so.
Ja, aber ja, der hat schon echt...
Aber selbst wenn ich die Filme nicht mag, meistens mag ich ihn halt total.
Nee, der ist ja auch echt sympathisch. Also man muss schon sagen, nach American Pie ist er echt eine Zeit lang auf dieser Stifler-Rolle hängen geblieben, auch ein Roadtrip.
Ja.
Wobei ich den habe ich auch unzählige Male gesehen, also wirklich, also unfassbar oft gesehen. Ja, aber der hat schon so ein paar nette, auch Top Job mit John C. Reilly, der ist auch sehr angenehm.
Das wäre auch mal ein Kandidat für einen Lovecast, weil der wird immer sträflicherweise so als typische R-Rated Comedy abgestraft, was er nicht ist.
Ja.
Genauso stimmt. Wie Shopping Center King mit Seth Rogen, aber das.
Oh, ja. Ja, der ist auch sehr gut. Ja. Aber der ist echt. Oh. Ja. Ansonsten, Southland Tales, spielt er da auch eine Hauptrolle oder eine der vielen, vielen Rollen?
Er hat schon die Hauptrolle, würde ich sagen. Und ich finde Southland Tales großartig, aber ich bin, glaube ich, einer der einzigen, der tolles
Wort. Dieser Cast ist geisteskrank, wenn ich mir. Ich habe den ja leider noch nicht gesehen, aber wenn ich da sehe, also Dwayne Johnson, Sean William Scott, Justin Timberlake, Sarah Michelle Gellar, dann denke ich.
Christopher Lambert spielt auch noch mit. Wallace Shawn, also der krass, der ultimative Wahnsinn. Aber genau wie der ganze Film. Der Film, der, du, was kannst du dir nicht ausdenken. Da musst du geisteskrank für sein, glaube ich.
Okay. Ja. Nachher hat der Regisseur auch nichts mehr gemacht, oder?
Doch, The Box.
Ah, The Box. Also ja. Hat er nichts mehr gemacht, ja. Naja, zurück zu Vorbilder.
Ja.
Sonst wird das hier noch so ein Sean William Scott Lobhudelei.
Ja, aber der Mann,
wobei er es ja verdient hat, ne? Wobei er es ja wirklich verdient. Ich finde ihn, wie gesagt, ich bin ein alter American Pie-Jünger. Alle drei Teile 700 Mal gesehen zusammen. Sean William Scott natürlich als Stifler eine Legende. Aber ich fand auch Paul Rudd ich mag ja auch Paul Rudd sehr gerne. Nicht so gerne wie Sean William Scott, aber Paul Rudd sehe ich auch gerne.
Das ist ein gutes Pärchen auf der Leinwand.
Ja, auch diese Fuck you-Attitüde, die der in der ersten Dreiviertelstunde vom Film hat, die spielt er so schön aus, ey. So, alles scheiße.
Ich hätte gerne diese Fuck you-Attitüde bei seinem nächsten Avengers-Auftritt.
Wenn er Thanos in den Arsch krabbelt.
Genau, ja. was ist das denn hier? Boah, widerlich, ey. Nee, mach ich nicht, ey. Fick euch
doch nach Hause. Stimmt, es gibt auch so eine Szene, wo ich wirklich lachen musste. Die Freundin von Paul Rudd, gespielt von Elizabeth Banks, ist, glaube ich, Anwältin, oder?
Ja.
Okay, und da gibt's so einen Typen, den sie gerade im Gespräch hat, und Paul Rudd stürmt rein und der sieht aus wie Phil Collins, der Typ. Und dann reden die halt so zusammen kurz und der Phil Collins-Typ sagt, das habe ich gehört. Und dann rastet Paul Rudd auch so vollkommen auf. Das haben sie gehört? Vielleicht, weil sie 2 Meter von uns entfernt sitzen? Das war super Szene. Muss man sehen.
Ich fand's eh lustiger, dass also der Typ sitzt ja da, weil er bezichtigt wird, Fernseher zu gestohlen zu haben bei seiner Arbeit und das abstreitet und dann sagt sie halt zuerst so, ja, übrigens, wir haben Videoaufnahmen. Dann sagt die Videoaufnahmen, das könnte jeder glatzköpfige Mann sein.
Und dann
dreht er sich die Kamera um und so, ja, das sieht mir nicht ähnlich. Und dann sagt er, dann vor Kamera noch, ja, ich habe Fernseher geklaut. Ich, Philipp so und so, ich, haha,
fickt euch. Michael Kosig, glaube ich, oder?
Oder so ähnlich, ja.
Und dann ist, und danach sagt er doch, das bin ich nicht.
Ja. Ich denke mir gerade, ist es so klug, dass wir die ganzen Filme eigentlich hier durchspoilern?
Ja, es ist ein Spoilercast.
Ja.
Andere also ganz ehrlich, der Film ist von 2008, ne? Wenn da jetzt noch einer rummeckert, dass wir da gespoilert haben, also der soll sich bitte, der soll sich nicht so anstellen.
Nee, ich denke nur, weil wie gesagt, der Film ist jetzt, das ist so ein Film, der ist halt nicht bekannt genug, ja, ist aber auch nicht unbekannt genug, dass man das Geheimtipp irgendwie vermarkten könnte.
Das heißt, nee,
der schwimmt so durchs Netz.
Ja, und es ist ja auch irgendwie relativ schwer, da jetzt viel zu diskutieren, was der Film aussagt und was weiß ich nicht. Alles. Es ist halt so eine sympathische Komödie über Freundschaft und Verantwortung, und das klingt total schlimm gerade, was ich sage, aber er macht es angenehm, weil er die Figuren wirklich gerne hat.
Es klingt nicht schlimm. Du willst ja nicht gruselig sein.
Ja.
Wenn du es gruselig gesagt hättest, dann hätte es klingt schlimm geklungen. Aber so ging's.
Der hatte übrigens einen Durchschnitt von 5,7 bei Movie Break. Und der Incorruptus, wer kennt ihn nicht? Einer unserer Lieblings-User, gern gesehener Kommentator unter den Hate, Love und Trashcast, hat dem Film 1 von 10 gegeben. Tja. Ich hoffe, da kommt noch was. also eine Antwort, warum der Film eine 1 hat, bekommen hat von ihm. Vielleicht mag er Sean William Scott nicht, vielleicht mag er Brüste nicht.
Also beides kann ich mir nicht vorstellen.
Also beides nicht. Also wenn er beides nicht mag, also puh.
Da ist aber
wo bleiben dann die Freuden im Leben?
Ja. Ich lasse meinen Tag am liebsten ausklingen mit ein paar schönen weiblichen Brüsten und schon William Scott.
Ja. Ja. Ja, eigentlich das spielt keine Rolle, der Film, ne?
Nee, der spielt absolut keine Rolle. Und es wird auch so sein, dass dieser Cast keine Rolle spielen wird, weil der Film nicht prominent genug ist. Aber
naja,
wir sind hier nicht nur für die Klicks unterwegs, sondern auf eine Mission. So.
Ja, und vielleicht musst du da ein bisschen clever arbeiten mit der Überschrift, irgendwie Titten oder so reinschreiben. Oder,
okay.
Vorbilder
bietet mehr als nur Titten.
Ja, genau. Punkt.
Okay. Okay, ja, ihr wart live dabei, wie eine Überschrift generiert wurde, hier im Podcast.
Bietet mehr als nur Titten. Das ist ein gutes, eine gute Überschrift. Die will Klicks ziehen. Wegen diesem Wort.
Ja. Ich bin ja nur wegen der Vorbilder, aber. Ja. Hast du noch irgendwas zum Film?
Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Ja, wir könnten noch sagen, dass der König von diesem Ritterspiel von dem Ken Jeong gespielt wird, den man vor allem aus Hangover, glaube ich, kennt. Ansonsten.
Ja.
No.
Ja. Gut. Dann wer ist das eigentlich? Jetzt könnten wir noch eine Ankündigung machen.
Okay.
Du hast ja gerade eben schon erwähnt, wir werden, ich weiß nicht, ob es schon der nächste Hatecast sein wird.
Willst du das wirklich tun? Willst du, falls es, wenn es nichts wird?
Wir arbeiten gerade daran, das kann ich sagen, mit einem Moviebreak-User einen Hatecast zu machen, beziehungsweise nicht ich, denn es geht um einen Film, den ich gut finde.
Aber du bist auch dabei?
Ich bin auch dabei, weil die zwei allein lassen will ich jetzt nicht.
Mhm. Aber wir werden noch nicht sagen, um wen es sich handelt.
Wir werden noch nicht sagen, welcher Film, wir werden auch noch nicht sagen, welcher User. Aber wir stehen mit ihm in Kontakt und wir hoffen, in den nächsten Tagen erste Vorgespräche zu machen. Und also freut euch drauf, einer der nächsten Hatecasts wird mit einem User sein. Und wenn das gut klappen sollte, dann sind wir auch, freuen wir uns auch auf andere User, die darauf Bock haben. Wenn das nicht gut klappen sollte,
dann habt ihr Pech gehabt.
Dann leckt uns am Arsch. Ja, ihr seid hier nur zum Zuhören und Klappe halten. Aber schreiben dürft ihr.
So. Aber nur Positives.
Nur positiv. So. Dann könnt ihr uns auch bitte die Daumen drücken. Unser geliebter Chef Thomas hat es endlich geschafft, uns bei iTunes anzumelden. Das heißt, Daumen drücken, dass sie uns annehmen. Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal geguckt, was es bei iTunes für Podcasts gibt. Also, ich glaube, die Hürde können wir nehmen. Ich glaube schon.
Okay.
Ja, ansonsten.
Wieder spannende Tage hier, ne?
Total spannende Tage, total spannende Tage.
Auch nächste Woche wird's wieder Podcast-Terror, ey, bam, bam, bam. Könnt ihr euch freuen. Da kommt einiges.
Ja. Aber wir wollen ja nicht so viel verraten, weil nachher...
Nein, ich sag nur bam, bam, bam.
Bam, 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 genau, Podcast Deluxe, so. Weißt du was, ich fange mal an mit der Verabschiedung. Also, kommentiert fleißig. Wir möchten wirklich gerne wissen, ob ihr den Film kennt, also Vorbilder und was ihr von ihm haltet. Wir meinen auch dich, Inkoruptus.
Ja, vor allem dich.
Vor allem,
Burschi. Nur du. Ein Punkt. Da reden wir nochmal drüber.
Ja. Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal.